Und diese Folge wird Ihnen präsentiert von Sonos.
Kann man nicht leicht heben, über den Dorf rüber weg, rüber weg.
Einfach mal lucken.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch nachmittags um 3:30. Das ist eine ungewöhnliche Zeit, wo wir hier aufnehmen. So mal nehmen wir mal 18 Uhr, 19 Uhr, also auf jeden Fall abends auf. Aber ich persönlich finde ja 15:30 ist ja irgendwo auch mal die beste Zeit für so einen Anstoß. Nicht nur beim Fußballspielen, auch hier für Luppen ist das ganz gut. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Denn es gab seit langer Zeit gab es mal wieder ein 6-Punkte-Wochenende. Das bedeutet, sowohl Toni als auch ich, beziehungsweise sowohl Real Madrid als auch die Eintracht aus Braunschweig haben ihre Spiele gewonnen. Und so gehe ich mal von aus, dass die Stimmung heute hier bestens ist. Also bei mir auf jeden Fall. Ich frage mal nach, Toni, wie ist es bei dir? Immer noch gute Laune vom Sieg?
Ja, grundsätzlich. Auch von mir natürlich wieder ein herzliches Hallo an alle. Auch an dich, Felix. Gibt ja heute keinen Gast, von daher auch an dich. Mir bleibt ja nichts weiter übrig. Nein, die Stimmung ist gut. Ich glaube, das haben wir hier fast immer geschafft, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber natürlich auch aufgrund des Sieges, aufgrund, dass es mir gut geht, aufgrund, dass alle gesund sind. Und ja, von daher steht einer schönen Folge nix im Wege. Bevor wir gleich sportlich werden, würde ich natürlich auch gerne ja bei dir fragen, was es gibt's Neues, was ist los, was hast du heute gemacht in Braunschweig, was kannst du mich irgendwie neidisch machen mit dem Wetter oder so?
Mit auf gar keinen Fall, aber ich vielleicht mit einem Weihnachtsbaum, denn ich habe heute einen Weihnachtsbaum gekauft. Der steht auch direkt vor mir hier, also ich kann echt auf 12 Uhr sozusagen, sehe ich ihn gerade, ist noch nicht geschmückt, aber heute erstmal gekauft und der ist gerade, er ist gut dicht bewachsen, also ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl. Natürlich habe ich das zusammen mit Lisa gemacht, alleine traue ich mir das nicht zu, das zu entscheiden, aber das war so das Highlight des Tages bis jetzt. Wie gesagt, wir sind ja am Nachmittag jetzt, deswegen ist noch nicht ganz so viel passiert, aber ja, also reicht ja auch eigentlich für einen Tag. Weihnachtsbaum gekauft, also Tagesaufgabe erfüllt, heute ist kein Training, von daher bin ich sehr zufrieden bis jetzt mit dem Tag. Und bei dir, gab es auch schon was Erwähnenswertes?
Du, ausnahmsweise kein Unfall heute. Von daher, da kann ich alle beruhigen. Ich hatte heute schon Training.
Das heißt, du bist noch kein Auto gefahren heute.
Doch. Doch, ich musste schon trainieren. Wir spielen ja übermorgen gegen Gladbach. Da können wir uns hier einen freien Tag, zwei Tage davor natürlich nicht leisten. Von daher war Training und habe den Hin- wie auch den Rückweg wirklich heute absolut unbeschadet überstanden. Hab da wirklich, war da sehr sicher heute. Und ja, ansonsten auch wirklich nichts Besonderes, außer dass hier in Spanien Feiertag ist. Deswegen, das erklärt auch deine Eingangserklärung, dass wir heute so ein bisschen früher aufnehmen, denn an einem normalen Tag, das kann ich ja verraten, hat die Amy immer von 17 bis 18 Uhr tanzen und dementsprechend kann ich da noch nicht aufnehmen. Wir nehmen ja nochmal so 18:15, 18:30 auf und das fällt eben heute weg und deswegen konnten wir ein bisschen früher starten, aber freut mich. Deinen guten Morgen heißt ja im Endeffekt, bist gerade aufgestanden oder was? Oder hast nochmal ein Vormittagsschläfchen gemacht mit deiner Tochter?
Hätte ich gern gemacht, ja, aber habe ich leider nicht. Die Zeit ist vorbei mit den, obwohl vielleicht kommt ja der Mittagsschlaf, ist zurzeit hier noch nicht so angesagt. Die schläft mal eine halbe Stunde.
Dann wieder. Doch, die kommt wieder.
Ja, die kommt wieder. Aber
die kommt wieder, die Zeit. Das kann ich aus Erfahrung sagen.
Aber wie gesagt, ich war ja schon unterwegs, Weihnachtsbaum kaufen. Hatten wir auch schon einen zu Hause stehen? Oder gibt's sowas in Spanien nicht?
Doch, wir haben einen stehen. Wir haben hier einen Weihnachtsbaum stehen. Da waren wir schon ein bisschen früher dran.
Aber den hast du natürlich nicht geholt. Den hast du wieder da kommen lassen, ne?
Den habe ich weder geholt, noch hingestellt, noch geschmückt. Er ist nämlich schon geschmückt. Damit habe ich nichts zu tun, aber das ist auch der Grund, warum er...
Aber finde es schön, dass er da steht, ne? Das ist schön, das findest du schön. Da kannst du mitleben, ne?
Ja, das ist ja auch der Grund, warum er schön ist, weil ich damit eben nichts zu tun habe. Aber wir sind ja jetzt auch schon den zweiten Advent durch, quasi. Weihnachten liegt ja schon so ein bisschen in der Luft. Das lassen wir uns aber. Wir haben ja noch eine Folge Luppen vor Weihnachten und da können wir doch eine schöne Weihnachtsfolge daraus machen und die alten Erinnerungen rausholen.
Rund um Weihnachten, nur Weihnachten.
Nur Weihnachten.
Nein. Ja, da sage ich dann auch, wie ich den Weihnachtsbaum geschmückt habe. Und
ja, da kannst du dann ein Update geben und da können wir natürlich auch ein paar Weihnachtsgeschichten von früher erzählen, was wir dieses Jahr so machen. Aber noch nicht jetzt, denn jetzt ist ja noch, und um da mal den Übergang zu finden, alles voll im Gange sportlich, wobei das ja auch bei mir gar nicht aufhört. Das können wir auch als kleine Vorschau später mit einbauen. Aber mal ein kurzer Rückblick so zu den letzten 2 Wochen. Man hat ja das Gefühl, sage ich mal, von den Normalfolgen, die wir ja haben, zwischen den Folgen sind jeweils immer 35 Spiele. Da weiß man gar nicht mehr, was beim letzten Mal war. Aber an was ich mich erinnern kann, ist, bevor wir gleich positiv, Gott sei Dank, werden, ist euer 4-0 in Darmstadt. Ja, da war doch auch viel Slapstick dabei. Was war denn da los?
Ja, da hat der Weihnachtsbaum schon gebrannt, ne? So, da war nichts mehr mit Schmücken. Ja, vor allen Dingen stand es da schon auf 4-0 zur Halbzeit, ne? Also aus unserer Sicht 0-4. Das war so ein bisschen, sag ich mal, der Tiefpunkt der Saison bis jetzt. Wenn es 0-4 zur Halbzeit steht, was willst du da groß sagen, ne? Und so war eigentlich auch die Halbzeitansprache, um mal so ein bisschen auch intern zu werden. Das war kein Rumgebrülle oder kein Sauersein so. Erstmal war natürlich so ein bisschen ungläubig. 0-4 zur Halbzeit erlebt man nicht so oft. Aber wir haben gesagt, wir bleiben ruhig. Und ja, das war jetzt der Tiefpunkt in dem Moment in der Halbzeit. Und gesagt, von hier an geht's aufwärts. Und aufwärts hieß in dem Moment, wir gucken, dass wir da mit Anstand rausgehen und kein Gegentor mehr kriegen. Das haben wir dann auch Gott sei Dank hinbekommen. Das ist beim 4-0 geblieben. Und so versucht man ja im Fußball dann auch mal so ein bisschen da was Positives rauszuziehen, zu sagen, okay, wir haben uns dann nicht abschlachten lassen, haben uns gefangen, haben da zu Null gespielt und ja, konnten da so ein bisschen was Positives.
Habt ihr da noch beantragt, ob ihr noch einen Punkt bekommt, weil die zweite Halbzeit unentschieden ausgegangen ist?
Wir haben kurz überlegt, aber haben wir dann sein gelassen. Aber nein, es ist wirklich so. Wir haben gesagt, von hier an kann es jetzt aufwärts gehen mit einer ordentlichen zweiten Halbzeit. Das haben wir geschafft. Und ja, wenn man dann das nächste Spiel gewinnt, so wie wir es jetzt am Wochenende dann auch geschafft haben, ja, kann das so ein kleiner Startpunkt gewesen sein, zu sagen, okay, hier fängt's an in der Halbzeit, hier geht es wieder aufwärts. Und das, denke ich, war, muss ich sagen, eine sehr gute Halbzeitansprache, eine gute Sache. Man kann es natürlich auch anders sehen, man kann voll draufhauen noch als Trainer, das hat er nicht gemacht. Und deswegen, ja, kann man auch in so einer Zeit, in so einer Phase zusammenwachsen mit so einem Erlebnis. Und ja, hoffentlich, dass es dann auch lange anhält jetzt, dass wir jetzt mit dem Sieg auch vielleicht mal eine kleine Serie haben, wo wir nicht verlieren.
Ja, das hoffe ich.
Das vielleicht so ein bisschen aus der Kabine, was da so ein bisschen los war, kann man ja auch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, total. Vor allem, wenn es natürlich irgendwie dann hilft, und ich kann das bestätigen, also gerade bei so einem Ergebnis. Ich glaube, wenn es da mal irgendwie 2-1 steht, ne, dann lohnt sich das eher nochmal irgendwie sowas so ein bisschen draufzuhauen, auch motivierend zu wirken und zu sagen, okay, da geht selbst in dem Spiel noch was. Aber ich hatte ja vor kurzem auch eine relativ deutliche Niederlage und da sitzt du dann natürlich dann auch im Nachhinein da, und wenn du dann so in so einer Höhe verlierst oder noch höher, ist es, ja, da braucht man auch nicht auf einzelne Sachen eingehen, da findet man nicht viel Positives. Aber was du ja eben gesagt hast, so ein Startschuss, ihr habt dann zwar natürlich das nächste Spiel gewonnen, allerdings der Start von dem nächsten Spiel, der war ja ähnlich zu den anderen, oder?
Ja, stand halt nach einer Minute mal wieder 0-1, ne? Also ich glaube, wir haben, glaube ich, in den ersten 15 Minuten in jedem Spiel, glaube ich, ein Tor gefangen. Außer in einem, glaube ich, oder in 2 von 10. Also das ist schon Wahnsinn. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Da guckst du dich auch mal und denkst, das kann doch nicht schon wieder sein. Da legst du wieder nach einer Minute 1-0 zurück. In Darmstadt haben wir, glaube ich, nach 7 Minuten 2-0 zurückgelegen. Und das ist auch dann nicht immer leicht zu sagen, jetzt renne ich dagegen wieder an, jetzt bleibe ich irgendwie positiv. Aber das haben wir ja irgendwie jetzt gut hinbekommen in dem Spiel, sind da dran geblieben, haben uns da reingekämpft.
Auch nicht das erste Mal gut hinbekommen, ne?
Nein, wir haben schon ein, zwei Spiele auch gedreht nach Rückstand. Ich denke, das zeigt so ein bisschen auch den Charakter von der Mannschaft. Aber trotzdem immer wieder mit Rückschlägen umzugehen, das wird nicht leichter. Und jetzt haben wir es wieder geschafft, das Spiel nochmal zu drehen. Und ja, im Endeffekt war es dann nicht schön, aber wir sind halt im Abstiegskampf, das ist keine Frage. Wir wissen das aber auch schon seit Wochen, dass wir da unten drin sind und dass wir da nicht schön spielen können, nicht schön spielen müssen, sondern irgendwie Punkte holen müssen. Das haben wir jetzt geschafft mit einer guten Leistung, denke ich, vor allem mit einer guten kämpferischen Leistung. Und das ist das Einzige, was wir zurzeit machen müssen und können und was man auch erwarten muss von uns, dass wir alles reinhauen. Das haben wir jetzt gut gemacht und da müssen wir dranbleiben, ne?
Ja, ich denke mal, ab wenn man so eine Tabelle sieht, vielleicht ab der 15. Minute, da habt ihr Aufstiegsambitionen, tippe ich mal. Aber gut, ja, gehört halt leider dazu, ne? Was willst du machen? Aber ich glaube, das ist ja allgemein auch so ein bisschen auch diesen Glauben, wenn du jetzt jedes Mal anfangs in Rückstand gerätst, diesen, klar, das ist wahrscheinlich immer das, ohne es zu wissen, was ihr euch vornehmt, dass eben genau das nicht passiert. Aber ich glaube, du glaubst halt jetzt, glaube ich, auch dran, dass es sich lohnt, dann weiter anzurennen, wenn du wirklich dann mal 2-3 Spiele noch gedreht hast oder wenigstens unentschieden gespielt hast. Ich glaube, dann denkst du auch nicht, oh Gott, klar denkst du in dem Moment, aber was für ein Scheiß schon wieder, jetzt läufst du wieder hinterher. Aber trotzdem verlierst du, glaube ich, den Glauben nicht, ne? Wenn du drei, vier Mal das dann noch gedreht hast und damit trotzdem noch erfolgreich sein konntest.
Ja, klar. Also es ist natürlich, wenn es 1-0 steht, ist das Spiel irgendwo auch noch offen, ne? Wenn so wie in Darmstadt, wo wir dann 4-0 zurückliegen oder auch nach 7 Minuten 2-0, irgendwann verlierst du da auch den Glauben. Auch wenn du es vorher schon mal geschafft hast. Jedes Mal schaffst du es halt nicht, dagegen anzurennen, aber klar. Aber trotzdem wäre es mal ganz schön, irgendwo auch mal zu 0 zu spielen, auch mal in Führung zu gehen, so, das ist dann trotzdem so ein bisschen schöner. Aber wie dann die 3 Punkte am Ende zustande kommen, ist dann im Endeffekt auch egal.
Eine Zusatzfrage habe ich noch.
Ja, bitte.
Eine Zusatzfrage habe ich noch, bevor du dann auch von mir aus das Thema wechseln darfst. Ich habe ja jetzt eine Frage habe ich an dich, ne? Und die ist ja wirklich ernst gemeint.
Frag, Bruder, frag mich. Frag mich alles.
Ich frag, ja, natürlich. Wenn nicht hier, wo sonst? Ich freue mich ja jetzt wirklich immer sehr, auch wieder Spiele von dir gucken zu können, ne? Wo du auch dann wieder vor allem meist über die ganze Zeit auf dem Platz stehst und alles. Jetzt habe ich mich aber wirklich, und ich habe ja wieder geschaut, das hatte ich dir ja auch geschrieben an dem Samstag, und jedes Mal, wenn ich dieses, in dem Fall war das wieder im Hotel in Sevilla vor unserem Spiel, wo ich dann die ersten 60 Minuten gucken konnte, bevor wir Mannschaftsbesprechungen hatten. Und jedes Mal, wenn ich gucke, dann, ich weiß nicht, also gut sieht das nicht aus und jedes Mal seid ihr irgendwie im Rückstand und legt zurück, so, und dann ist die Mannschaftsbesprechung zu Ende, ich steig im Bus und dann bin ich mit der großen Hoffnung eingestiegen im Bus, okay, vielleicht steht irgendwie 1-1 und dann, und das war das letzte Mal schon so.
Gegen Nürnberg war das, glaube ich.
Gegen Nürnberg, glaube ich, wo das wirklich die erste Halbzeit furchtbar aussieht und du denkst dir, das kann gar nicht sein, dass die dieses Spiel drehen, so viel kann gar nicht passieren. Und dann gucke ich da wieder hin, habe die letzten 2 Minuten noch geguckt, steht 2-1 für euch. Also jetzt mal wirklich die Frage, soll ich vielleicht einfach nicht mehr gucken oder liegt das auch ein bisschen an mir vielleicht?
Ja, du kannst ja mal gucken, dass du mal die erste Halbzeit nicht einschaltest, dass wir da vielleicht auch mal nicht in den Rückstand geraten und dann schaust du mal in der Halbzeit, wie steht und dann, wenn wir führen, kannst du ja einschalten.
Ja, dann weiß ich, was passiert.
Wenn wir dann zurückliegen, dann lässt du lieber raus.
Dann weiß ich, was passiert, wenn ihr führt.
Ja, nein, aber das, ja, du bist halt so die schwarze Wolke, die über uns schwebt, ne? Ein schwarzes Schaf gibt's immer.
Ja.
Hast du die Löwen ein paar Mal unterschätzt, ne? Hast du nicht mehr dran gedacht, nicht mehr dran geglaubt, besser gesagt, aber.
Ja, gehofft schon. Nur das Spiel bis dahin hat mir immer nicht so diesen ganz großen Glauben daran gegeben. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf euch, weil ich muss wirklich sagen, ihr seid wirklich so, ihr gebt da nicht auf. Und die Punkte geben euch auch recht bisher, von daher. Sagen wir mal weiter so, ne? Weiter so minus die ersten 15 Minuten. Ja, ja.
Aber jetzt mal so ein kleiner qualitativer Abstieg. Wir kommen von Eintracht Braunschweig zu Real Madrid. Nein, ich habe mal versucht, da vielleicht so eine kleine Parallele zu ziehen. Kannst natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichen, sind natürlich zwei verschiedene Welten, aber ihr habt natürlich auch jetzt ein paar Spiele verloren, auch in der Liga gegen kleinere Gegner und so, aber wenn es dann nicht so läuft, dann sagt ihr dann vorm Spiel auch, pass auf, ich meine, wir sind zwar alle super Fußballer, können super Fußball spielen, aber heute auch einfach mal dreckig gewinnen, gibt's das bei euch auch? Also jetzt wie zum Beispiel das Spiel Sevilla, das war jetzt auch nicht unbedingt, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht spielerisch alles schön, aber einfach mal so ein 1-0 erkämpft. Oder sagt ihr das vor dem Spiel, nee, wir machen unser Ding wieder, wir spielen hier schön Fußball und schauen mal, wie es
aussieht. Grundsätzlich ist unsere Idee schon, Fußball zu spielen, weil das eigentlich, glaube ich, auch normalerweise unsere Stärke ist, mit der wir eigentlich die Spiele gewinnen sollten. Oder wenn wir das schaffen, die Chance in unseren Augen einfach auch größer ist, die Spiele zu gewinnen, weil wir jetzt eigentlich auch nicht die Mannschaft sind, die sich irgendwie irgendwie mal reinstellt oder so, weil dazu haben wir nicht die Spielerprofile, wo man sagt, die Elf, die ackern, beißen jetzt 90 Minuten nur, um Tore zu verhindern, dass wir irgendwie ein Tor machen. Also das ist eigentlich nie die Idee, dass sowas auch mal bei rauskommen kann dann am Ende, wie so ein Spiel dann auch manchmal verläuft. Das ist so. Also jetzt gerade in Sevilla war die erste Halbzeit eigentlich ziemlich gut, auch fußballerisch. Da hatten wir eigentlich deutlich mehr Chancen und das zieht sich ja so ein bisschen durch, haben die aber nicht genutzt. Das heißt, gehen wir 0-0 wieder in die Kabine. Und die zweite war so ein bisschen eher das, was du gerade beschrieben hast. Ja, da machen wir dann das Tor. Eigentlich, sage ich mal, in der Phase, wo sich das nicht angedeutet hat, wo wir in der ersten Halbzeit viel eher hätten Tore machen können. Und dann haben wir das wirklich geschafft, dass wir sagen, okay, jetzt steht's hier 1-0 bei einem wirklich richtig guten Gegner. Da können wir gleich nochmal drauf kommen, was gute und Gegner und auf dem Papier zumindest weniger gute Gegner irgendwie mit uns machen oder was das verändert. Ja, da haben wir uns dann wirklich gesagt, pass auf, es ist eine halbe Stunde zu spielen, wir führen 1-0 in Sevilla, in einer allgemein auch ein bisschen unruhigen Situation, und da musst du einfach auch mal in der Lage sein zu sagen, pass auf, wir versuchen alles, um hier zu null zu spielen, ja, und da haben wir uns wirklich bisschen mehr hinten reingestellt und haben wirklich alle 11 Mann verteidigt und haben da auch relativ wenig bis gar nichts zugelassen, und ab dem 1-0 gebe ich dir da schon recht, das meinte ich mit, wie so ein Spiel verläuft, dass man sich dann auch mal so einstellen kann, wo man sagt, pass auf, wir gehen jetzt hier nicht auf zweite, dritte, vierte, weil dann kriegen wir vielleicht eher eins, weil die Konterchancen kommen vielleicht eh am Ende so oder so noch, wenn es 1-0 bleibt. In dem Fall schon, ja, und es war natürlich auch kein Geheimnis, dass das auch gerade nach den Niederlagen gegen Alaves zu Hause und in Donetsk auch, ja, von der ganzen Stimmung her hier und auch für die Tabelle natürlich ein sehr, sehr wichtiger Gegner oder ein sehr, sehr wichtiger Sieg bei einem richtig guten Gegner war.
Sieg vor allen Dingen.
Ja.
Ja, ich hab die zweite Halbzeit gesehen, deswegen, das war das so jetzt meine Einschätzung von dem Spiel.
Wenn du nur die gesehen hast, dann verstehe ich deine Frage.
Ja, ich bin da gerade erst vom Spiel nach Hause gekommen, das habe ich nicht geschafft, da zum Anpfiff da zu sein. Aber
erkläre ich doch dir alles. Hast doch die Möglichkeit, hier immer nachzufragen.
Ja, deswegen. Gladbach hast du angesprochen, beziehungsweise das Donetsk-Spiel vorher noch, um jetzt nochmal kurz zurückzuschauen, habt ihr in der Champions League auch vergeigt, was ja auch wieder im Fußball ja auch nicht wieder alles zu erklären ist. Wenn du jetzt mal so vergleichst, Gladbach spielt gegen Donetsk einmal 6-0 und einmal 4-0, gewinnen die. Und ihr verliert zweimal gegen Donetsk. Und
das ist richtig.
Da brauchst du jetzt auch keine Erklärung finden, die gibt's eigentlich auch nicht. Aber ihr seid ja auch bekannt dafür jetzt in so einen Spielen, wo es um alles geht. Und das habt ihr jetzt am Mittwoch vor der Brust gegen Gladbach, dass ihr mit dem Sieg könnt ihr alles regeln. Seid ihr weiter bei der Niederlage, seid ihr raus. Eigentlich seid ihr in solchen Spielen ja immer bereit. Aber was mir viel wichtiger ist, dir die Frage zu stellen, was ist dir eigentlich lieber? Lieber Dritter oder Vierter werden in der Gruppe?
Oh Gott, wie soll ich das jetzt beantworten? Nein, also erstmal zu deinem ersten Teil, das stimmt, wenn man so diese Quervergleiche zieht, ist das schon ja komisch, und nur so kommt natürlich auch so eine Gruppenkonstellation am Ende zusammen, dass am letzten Spieltag wirklich noch alle Mannschaften weiterkommen können und auch alle Mannschaften rausfliegen können. Das ist relativ selten so, aber klar, wir verlieren zweimal gegen Donetsk. Gladbach gewinnt zusammengerechnet 10-0. Dafür gewinnen wir beide Spiele gegen den, ja, zumindest vom Papier her, besten Gegner, Inter Mailand. Die lassen dann aber woanders wieder ihre ganzen Punkte. Also ist halt ein bisschen komisch gewesen. Natürlich hatten wir jetzt in Donetsk von den Matchball, hätten das auch eigentlich regeln sollen, haben es dann am Ende nicht hinbekommen. Und ja, im Endeffekt, wie du richtig sagst, haben wir jetzt ein Finale gegen Gladbach, und kein Geheimnis, dass wir da natürlich auf Sieg spielen müssen, auch wenn es Konstellationen gibt, wo auch ein Punkt reichen könnte zum Weiterkommen, aber natürlich wollen wir versuchen, und das ist nun mal der Anspruch, das Spiel zu gewinnen und auf Gruppensieg zu gehen, und ja, ich hoffe, dass wir das einmal mehr bestätigen können, in diesen Spielen voll da zu sein. Ich glaube, das haben wir über die letzten Jahre sehr oft. Immer wenn man uns irgendwie gesagt hat, ist ein Finale, dann hat es eigentlich geklappt. Und es ist nichts anderes als ein Finale für uns. Von daher, ja, sind wir bereit. War jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig, das letzte Ligaspiel in Sevilla zu gewinnen. Wie gesagt, irgendwie, das sind irgendwie die Gegner und das kann man ja ganz klar an den Ergebnissen festhalten. Da muss man ja auch kein Prophet sein, dass es irgendwie die Gegner, die selbst mehr Fußball spielen und teilweise auch ein bisschen, ja, gefühlt zumindest einfach so diese großen Mannschaften, ne? Also wir haben, glaube ich, so unsere besten Spiele die Saison bisher gemacht, wirklich gegen Barcelona, gegen Inter Mailand, also gegen die Mannschaften, wo man eigentlich denkt, okay, da steht ähnlich viel Qualität auf der anderen Seite, und haben dann aber im Gegensatz irgendwie zu Hause gegen Alaves, zu Hause gegen Cadiz, zweimal gegen Donetsk verloren. Also das kann man ja jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen, aber da Gladbach für mich eine sehr gute Mannschaft ist, die im Normalfall auch versucht, Fußball zu spielen, hoffe ich, dass wir eben dort dieses erste Gesicht zeigen können und weiterkommen. Ansonsten wäre das schon sehr, sehr bitter, um so mal sehr ausführlich
das war gut.
Aber jetzt hast du deine Frage aus dem Weg zu gehen.
Ja, jetzt hast du auch das gesagt, was du sagen musst. Jetzt kannst du mal das sagen, was du sagen sollst. Also vielleicht mal kurze Erklärung zu meiner Frage. Ja, wenn man Dritter in der Gruppe wird, das ist die meisten wissen's, tut mir leid für die wenigen, die es vielleicht nicht wissen, wer Dritter wird, der qualifiziert sich dann noch für die Euroleague. Der Vierte scheidet ganz aus, ist in keinem Wettbewerb mehr vertreten, und ja gut, die Euroleague hat jetzt, glaube ich, bei Real Madrid nicht diesen Stellenwert, da irgendwo mal überhaupt mal teilnehmen zu wollen. Deswegen war meine Frage, und die kannst du jetzt mal bitte beantworten.
Hast du alles beantwortet
jetzt schon in deiner Frage. Lieber Vierter oder lieber Dritter? Also, wollt ihr euch die Euroleague antun oder dann lieber ganz raus?
Du hast doch
die Frage habe ich so jetzt konkret noch nicht gestellt.
Nee, du hast aber die Antwort schon gegeben in der Frage gerade.
Ja, aber ich will deine persönliche Meinung hören. Das war ja meine Antwort.
Ja, was soll ich sagen? Also ich werde jetzt hier sicher nicht vorne im Spiel, wo ich davon ausgehe, dass wir es gewinnen werden, dir sagen, dass ich jetzt, jetzt freue ich mich auf die Euroleague.
Ja, nur der Fall der Fälle. Weil ist ja alles möglich
von 1 bis 4. Ja, bis jetzt von mir hören, ich freue mich dann auf die Euroleague. Nee, freue ich mich nicht. Wenn das dann am Ende die Euroleague ist, ja, gut, dann...
Das ist auch ein Titel, der dir noch fehlt.
Das ist ein Titel, der mir noch fehlt, ja. Siehste. Nehmen wir doch das als Antwort.
Ja, gut, lass ich dich mal noch ruhen. Können wir in der nächsten Folge nochmal besprechen, wie es dann am Ende ausgegangen ist, wie schön du es dann findest, in der Euroleague zu spielen.
Ja, ich hoffe nicht.
Naja.
Ich hoffe nicht. Naja, noch lachen wir drüber.
Also lieber Vierter. Naja, gut.
Das hast du gesagt. Lieber Erster.
Naja, gut, haben wir das.
Aber es haben wir die ganzen Spiele auch wieder abgearbeitet. Junge. In 2 Wochen können wir wieder 30 Spiele auswerten. Ja. Alles gut. Aber eins davon, ja, das war jetzt ehrlich gesagt so, dass das noch 1-2 Tage nachgewirkt hat. Das war dieses 2-0 in Donetsk, und das war... Natürlich über der ganzen Reise lag natürlich dann irgendwie diese Niederlage, die enttäuschend war, aber ich muss sagen, das war wirklich auch eine der Reisen. Also wenn es so eine Top 3 gibt der unangenehmsten Reisen, dann hat sich das da mit Sicherheit eingereist. Also um mal ein Gefühl dafür zu geben, dadurch, dass es ja immer ein sehr langer Flug dort ist, also von hier aus zumindest in die Ukraine, sind wir am Tag davor. Irgendwie 7 Uhr los zu Hause, dann sind wir nachher fast 5 Stunden nach Kiew geflogen. Wir haben ja gegen Donetsk in Kiew gespielt, so rum. Und dann Ankunft und Kiew, ich weiß nicht, für alle, die noch nicht da waren, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie London. Alle, die noch nicht in London da waren, denen sei gesagt, es ist sehr viel Verkehr. Und dementsprechend haben wir nach diesem 5-Stunden-Flug dann eben auch nochmal, glaube ich, für vielleicht 20 Kilometer nochmal 2 Stunden gebraucht, um ins Hotel zu fahren. So, dann waren wir 1 Stunde da, Training.
Habt ihr euch nicht für jeden da so ein Heli organisiert? Das heißt, für Real müssen die sich da auch im Bus setzen, ja, und dann 2 Stunden fahren.
Saßen wir 2 Stunden im Bus, ja.
Das tut mir aber leid, du.
Wie gesagt, am nächsten Tag das Spiel verloren. Dann habe ich dich auch wieder mal verstanden, dass du diese Kälte und so nicht so magst. Und weil da war es sehr, sehr kalt. Noch kälter als bei euch, ja, mit Sicherheit.
Ukraine im Dezember oder November, das ist immer eine Reise
wert, ne? Das ist auch ein Vergnügen. Ja,
ich habe die Badehose zu Hause lassen.
Und wie gesagt, dann ging's nach dem Spiel wieder 1,5 Stunden zum Flughafen, mitten in der Nacht. Dann habe ich mir wenigstens gedacht, okay, auf dem Rückflug, mein Gott, wenn es schon 5 Stunden sind, machst das Beste draus und schläfst, wenn es eh schon Nacht ist. Und ich glaube, das hatte irgendwelche weiß nicht, ob das irgendwelche Corona-Bedingungen, weiß ich was hatte, ist jetzt aber auch nur hineininterpretiert. Es gab im ganzen Flugzeug und es war schon irgendwie hat das Flugzeug so ein bisschen die Temperatur angenommen von Kiew. Es gab keine Kissen und keine Decke. So, damit ging schon mal los. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, so mich nach, ne, pass auf, dann habe ich es irgendwie geschafft, so nach anderthalb Stunden mich irgendwie so ein bisschen in den Schlaf zu, ja, selbst zu schunkeln, würde ich fast sagen. Und dann ging erstmal, dann ging erstmal hier die Sirenen an, Turbulenzen, alle hinsetzen, alle anschnallen, Lichter wurden angemacht und ja. Das ging dann so eine Stunde, danach hat sich das auch erledigt gehabt mit dem Schlafen und dann bin ich hier irgendwann morgens um 6 zu Hause einmarschiert und hab mir gedacht, so Junge, die letzten 2 Tage, das war ein Fest.
Hat sich gelohnt.
Das war ein Fest, das hat sich richtig gelohnt, ja. Also Opa würde dazu sagen.
Dankeschön, aber ich fand's nicht gut.
Ja, genau. Ich fand's nicht gut.
Das ist ja noch untertrieben, ne?
Ja, ich fand's nicht gut. Ja, Opa drückt sich immer vornehm aus. Aber sag du mal, hast du auch sowas? Also außer jedes Wochenende so eine Reise. Hast du auch mal so eine besonders beschissene Reise gehabt oder besonders beschissene Flüge oder irgendwas?
Ja, also es gab ja so genug Flüge in so einem Fußballerleben und die schlimmsten.
Denk, du fährst nur Bus.
Ja gut, der war schon mal ein bisschen geflogen durch die Liga, bin ich auch schon mit Bremen und mit Union sind wir ja meistens geflogen. Aber immer dann, wenn man so einen Charterflieger hatte mit der Mannschaft, dann klar war das alles immer so einfach mit Einchecken, alles drum und dran. Aber das waren immer die Flüge, wo man dann am meisten auch mal so Turbulenzen hatte, weil die Flieger meist ein bisschen kleiner sind. Und ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel, ein Testspiel sogar war das in Dänemark, mit Bremen war das noch. Da bin ich froh, dass ich heute noch lebe, aber ich glaube, da stand das Leben auf dem Spiel. Da waren Turbulenzen, das kann man, ja, also werden ja schon einige Mal erlebt haben, Turbulenzen, aber das war Turbulenzen plus, würde ich das jetzt mal sagen. Da hat das Ding ordentlich gewackelt und das war halt auch so ein kleines Ding, da dachtest du nicht, dass du da irgendwie lebend rauskommst und wir sind völlig am Spieltag auch geflogen, aber wir sind auch 2 Stunden vorm Spiel erst gelandet, da waren wir schon alle durchgeschwitzt, da konnte sich eigentlich auch keiner mehr aufs Spiel konzentrieren und das war so mit der schlimmste Flug, den ich erlebt habe. Aber ansonsten bin ich halt so fiese Reisen eigentlich gewohnt, ne, mittlerweile, so was ihr erzählt habt schon, ja, mal hier mit den langen Busreisen und drum und dran, aber zu den Flügen nochmal zurückkommen, es gibt ja wirklich auch Kollegen, die man erlebt hat, die auch Flugangst haben, die dann wirklich sagen, nee, ich fahre jetzt hier lieber 7 Stunden mit dem Zug und flieg nicht mit. Ja, davon habe ich auch schon einige erlebt, also ja, ein paar Reisegeschichten gibt's da schon, aber bis jetzt immer heile wieder angekommen, wieder nach Hause gekommen und ich hoffe, das bleibt auch so für den Rest meiner Karriere.
Ja, das hoffen natürlich auch hier die Luppenfreunde, ne? Weil was wären wir ohne dich?
Ja, sicher, die Gemeinde.
Was wären wir ohne dich?
Die Gemeinde. Ja, ohne mich kannst du den Bums hier zumachen.
Ich würde das zu Ehren alleine weitermachen für dich, ja. Und würde dich dann auch noch in den ein oder anderen Situationen.
Aber ne, da würde Opa jetzt auch wieder sagen, das interessiert auch keinen.
Ja.
wenn du dann wieder das alleine machen
nein,
würdest.
Nein, das glaube ich nicht. Aber apropos nochmal zu Luppen. Ja, wir haben ja schon öfter gesagt, dass Luppen seine Kreise zieht und in dem Fall, eigentlich bräuchten wir irgendwie so eine neue Kategorie, die so irgendwie Luppen hilft oder so sagt. Es gibt nämlich ein neuestes Beispiel, ich muss das jetzt hier mal vorlesen von meinem schlauen Zettel, der hier vor mir liegt. Und zwar Christian Bickel vom Chemnitzer FC aus der Regionalliga Nordost hat bei der ARD Sportschau im Oktober mit einem Treffer aus exakt 47,32 Metern das Tor des Monats erzielt. Dieser spektakuläre Treffer gelang dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler und Ex-Profi von Paderborn beim 4-2 Heimerfolg gegen Berliner AK. So, das ist mal so die allgemeine Info zu dieser Geschichte und jetzt zur Erklärung des Tores. Zu seinem Tor sagte er Folgendes: Wir waren, wie immer, gut auf den Gegner vorbereitet und unser Torwarttrainer Marcel Hötteke hat uns eigens darauf hingewiesen, dass der Keeper des Berliner AK häufig weit vor dem eigenen Tor steht. Das hatte ich bereits in einigen vorherigen Spielsituationen beobachtet und auch in diesem Moment gesehen. Also ja, es steckte ein Plan dahinter. Und jetzt kommt's. Außerdem hatte ich die Stimme von Nationalspieler Toni Kroos im Kopf. Ich höre auf der Fahrt zum Training regelmäßig seinen Podcast einfach mal luppen. Gegen den BAK habe ich dann einfach mal gelobt. Und es hat funktioniert.
Ja, Felix,
das ist dazu.
Ja, da können wir uns ja wieder, ist ja wie ein Assist von uns eigentlich, ne? Da können wir sagen, das Ding haben wir vorbereitet.
Sowas von.
Deswegen, Christian Bickel, sehr gut gemacht, hast du das Ding da reingeluppt.
Also,
muss ich mir nochmal anschauen, ich hab's mir noch nicht angeschaut, aber ich muss mir das irgendwo nochmal, kann man ja irgendwo sehen, ARD Mediathek oder so.
Ich hab's gesehen und ich muss wirklich sagen, nicht schlecht,
ja.
Nicht schlecht. hat er gut gemacht. Also wenn du hast doch zuletzt irgendwann mal da auch mal versucht, ne? Der zweite Versuch. So ähnlich würde ich das beschreiben. Weißt du, der nicht reingegangen ist da, ja. Wo du mal aus 50 Metern oder so. Also war da richtig gut gemacht und
sehr gut,
dass wir helfen konnten.
Grüße an Christian, er wird uns ja wieder hören. Von daher.
Ja.
Sehr gut. Ja, aber es war kein Tor gefallen, aber ich habe auch noch eine kleine Geschichte aus dem letzten Spiel, jetzt gegen St. Pauli, wo Luppen Thema war. Und zwar, es war, glaube ich, ziemlich zum Ende des Spiels, da wird ein Spieler von uns gefoult, war vielleicht kein Foul, keine Ahnung, und dann sagt der Gegenspieler, sagt zu ihm, du bist echt der unsympathische Gegenspieler, den ich je hatte. Und ich stand daneben, der Schiri stand daneben, kommt der Schiri zu mir und sagt, ja, das kannst du doch bei einfach mal Luppen erzählen, oder? Ja, kann ich machen. Ja, hab ich jetzt auch gemacht.
Ja. Er hat gesagt, du bist der unsympathischste Gegenspieler, den ich
hatte. Ja, unser hat gesagt, das ist auch ein Kompliment, danke dir. Das nehme ich als Kompliment. Und dann kam der Schiri und sagt, ja, das kannst du auch im Podcast, da kannst du doch direkt erzählen. Also habe ich jetzt gemacht.
Hat er gemacht.
Ne? Aber es war auch nicht das erste Mal. Ich glaube, wo wir in Regensburg gespielt haben, kam nach dem Spiel auch ein Spieler zu mir und sagte, ey, hier, ich höre auch mal deinen Podcast und so, finde ich voll gut, mach weiter so. Und wir hatten gerade 3-0 verloren gegen die, sag, geh mir auf den Sack. Nein, aber ist gut, hör bitte weiter. Nein, guter Mann. Aber schon ein, zwei Jungs hören das auch, deswegen vielleicht können wir noch das ein oder andere Tor mit vorbereiten hier.
Ja, apropos Tor, da haben wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Das hat mir imponiert.
Ja, ich glaube, das hat uns schon öfter imponiert, aber als wir diese Zahl gelesen haben, hat uns das nochmal extra imponiert. Denn apropos Tore, ein gewisser Cristiano Ronaldo hat jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder drüber hinweg ist, aber wann er immerhin schon wieder ein Spiel zwischendurch, hat sein Karrieretor Nummer 750 erzielt. Was sagen wir dazu, Felix?
Toni, 750, was willst du dazu sagen?
Ja, weiß ich auch nicht. Mehr also, Tore als Spiele, glaube ich.
Ja, mehr Tore als manche Minuten. Also das, was ist das für eine Zahl? Ich weiß nicht, hast du mal geguckt, wie viele Spiele er gemacht hat? Hat er mehr Spiele oder mehr Tore?
Also insgesamt weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß, dass er hier in seiner Zeit bei Real mehr Tore als Spiele hatte. Das weiß ich. Wie das jetzt auf die Karriere ist. Aber ich hab mal durchgeschaut, wie die aufgeteilt sind. Also sind irgendwie, weiß nicht, 400 noch was für Real, das sind, glaube ich, über 100 für Portugal, dann jetzt auch schon wieder, weiß nicht, irgendwie 80 für Juve, obwohl er noch nicht so ewig da ist, dann nochmal über 100.
Also Nationalmannschaft zieht auch dazu, ja, dann ist es ja gar nicht so.
Da müssen wir ein bisschen abschwächen hier, ne? Ja. Dann hat er ja bei deinem Lieblingsverein auch über 100 Tore gemacht, bei Manchester United, und dann irgendwie, glaube ich, ein paar, aber glaube ich nur drei oder
ehemalige.
Vier da. Ehemalige, okay. Irgendwie in Lissabon, da wo er angefangen hat. Also ich würde mal sagen, es gleicht sich ungefähr aus mit Spielen und Toren. Und ja gut, was wir dazu sagen können, ich meine, wir haben ja auch schon hier und da mal ein Tor gemacht, ne? Aber ich glaube auf 750, also auf die komme ich nicht, auch wenn man Spiel und Training zusammenzählt. Und du glaube ich auch nicht, oder?
Nee, schwer. Also ich glaube, ja, mittlerweile ja eh, aber früher in der Jugend, ne, da war ich ja noch Stürmer, da habe ich da schon noch mal Tore am Fließband geschossen, ne, da gab's schon mal so Saisons draußen, gut, da haben wir auf Kleinfeld gespielt, aber auch schon Saisons, wo man dann so 70, 80 Tore gemacht hat.
Ja, geil eigentlich, ne?
Ja, aber ne, ich meine, heute ist es so, da muss schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dass ich mal ein Tor mache, deswegen 750 ist dann schon eine Hausnummer, aber nee, also wie gesagt, früher
war jetzt stell mal vor, man hätte bei ihm noch Training mitgezählt. Das kann ich bestätigen, da hat er auch mal pro Training noch 5 gemacht.
Ja gut, und dann, als sein direkter Nachbar im Garten, hat er auch ein Tor stehen gehabt, ne? Aber da lagen auch, ja, gut, da hat er auch mal drüber geschossen, ne? Da lagen auch ein paar Bälle bei dir im Garten. Aber das Thema,
ja, hatten wir ja
auch
schon. Das war aber sein Sohn.
Ja, okay. Nee, aber das ist schon, was willst du dazu noch sagen? 750 Tore. Das ist ja fast schon zu gut, um das zu erwähnen.
Ja, das stimmt. Aber wir könnten als Anlass nehmen. Ich meine, es ist ja auch nicht unsere erste Aufgabe, ne? Aber man könnte als Anlass nehmen, so ein bisschen aus unserer Sicht zumindest, schönsten und wichtigsten Tore ein bisschen zurückzublicken. Hast du da irgendwie so eine Auswahl von schönster Tore, die dir einfallen?
Ja, natürlich. Also da habe ich immer direkt dann mein Freistoßtor.
Natürlich. Ja, wenn es nicht viele sind, hast du den natürlich direkt im Kopf. Wenn du den jetzt fragst, sind auch gleichzeitig die wichtigsten oder kommen wichtigste danach?
Nee, auch gleichzeitig. Muss man dann gleichzeitig nehmen. Aber wenn du den jetzt fragst, was dein schönstes und wichtigstes Tor war, dann weiß er gar nicht,
wo er grübeln soll.
Oder grübeln. Deswegen. Nee, wenn du mich fragst, kommt mir immer direkt, dass mein Freistoßtor gegen Aue in unserer Aufstiegssaison mit Union in den Kopf. Es war erster Spieltag, kurz vor Schluss, das 1-0. So ein bisschen der Startschuss in der Aufstiegssaison, das ist so ein Ding, das werde ich nicht vergessen. Und ja, in der Aufstiegssaison dann irgendwo mit Toren und auch ein paar Vorlagen da beigetragen zu haben, ist dann immer schon besonders.
Ja.
Und besonders wichtig auch.
Das stimmt.
Das stimmt. Das war's.
Das ist richtig. Ja, Punkt.
Soll ich dich jetzt auch noch fragen?
Muss nicht fragen, sage ich selbst. Okay. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht und musste aber ja ähnlich kramen wie Cristiano. Nein, Spaß beiseite. Aber bei den schönsten bin ich eigentlich immer relativ schnell bei dem. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, damals mit Leverkusen gegen Schalke. Die Volley-Abnahme, da war lustigerweise ja noch Manu im Tor, also Manuel Neuer im Schalke-Tor, was das Tor ja jetzt auch nicht unbedingt abwertet. Das war ganz nett. Dann letzte Saison, das gegen Celta Vigo hier, war auch okay, das unter die Latte. Und ansonsten, ja, wichtigste zurückblickt, dann waren das wahrscheinlich schon die im Halbfinale gegen Brasilien, würde ich mal sagen. Auch in dem Moment, das 2-1 gegen Schweden und ja.
Das war so ein bisschen das Emotionalste vielleicht auch, ne, gegen Schweden. Ich meine, man muss ja im Nachhinein nicht, wie es weitergeht, aber in dem Moment
war ich auch
mit das Emotionale.
Und was witzig ist,
es war zumindest ein Tor, wo ich dann auch vorm Fernseher aufgesprungen bin, ne. Das ist passiert
ja auch nicht. Dafür muss ja schon was passieren, ne. Aber was ganz witzig ist, weil ja, ist mir mal gelungen, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren am genau gleichen Tag im Emirates gegen Arsenal zu treffen. Also wirklich am gleichen Datum. Das war jeweils, glaube ich, ein Champions League, weiß nicht, Achtel- oder Viertelfinal, Auswärtsspiel in London und jeweils dort getroffen am gleichen Datum. Das war irgendwie auch ganz witzig und da ich das ja der ein oder andere Arsenal-Fan ja mich in letzter Zeit eher weniger mag, auch noch doch noch schöne ja, ein schönes Anekdötchen, ne?
Wie hast du da gejubelt? Wie hast du da gejubelt bei den Toren?
Verhalten.
Verhalten, ja gut. Heute würde der Zeigefinger auf dem Mund, würde heute der Jubel sein.
Nee.
Oder hier die Hände an den Ohren.
Nee, heute würde ich eine Maske rausholen. aber ansonsten, du hast es ja gerade gesagt, dass Opa ja auch der Meinung ist, dass wenn du Stürmer geblieben oder wenn du heute noch Stürmer wärst, wie damals, ja, wissen ja die wenigsten, dass du damals Stürmer warst, dann da hättest du wahrscheinlich auch diese 750 Tore. Aber jetzt lass uns doch mal, dadurch, dass das ja jetzt nicht der Fall ist, zumindest
zum Frage, in welcher Liga ich dann gespielt habe.
Sehr egal. Karrieretore sind Karrieretore. In die Zeit zurückgehen, wo du noch viele Tore gemacht hast, beziehungsweise auch ich, ja, irgendwie, aber oft habe ich ihn dir auch vorbereitet. Und das waren so ein bisschen die legendären Hallenturniere von früher, wo wir ja zusammengespielt haben und was für uns, also für mich, du kannst das ja gleich für dich sagen, immer riesen Highlights waren, so diese Wochenenden. Und ich denke da immer so ein bisschen dran, gerade jetzt so im Winter hier, wo es echt auch hier kalt ist, bei euch ja sowieso, wie cool doch eigentlich so die Hallenturniere früher waren, oder? Das waren doch immer wirklich so richtige Highlights übers Wochenende mit der Mannschaft unterwegs und Hallenfußball, das irgendwie hat auch immer riesen Spaß gemacht, dir nicht?
Ja, sicher. Und es war ja auch immer in der Phase in der Jugend waren das ja auch mal wichtigere Turniere oder mehr Bedeutung als die Draußenspiele, als die Draußensaison. Das war irgendwie gar nicht so wichtig.
Ja.
Das waren wirklich mehr die Highlights
da
im Winter.
Ja, weil du hast halt alle Bundesliga-Vereine da gehabt oft, ne?
Ja.
Also vom Niveau her war das so mit das Beste?
Ja, es gab natürlich auch so Landesmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften, die wir eigentlich immer gewonnen haben. Das war auch schon Highlights dann im Land Mecklenburg-Vorpommern. Aber dann natürlich diese Turniere, dieses Turnier Neubrandenburg-Knabenturnier, wo wirklich Mannschaften aus ganz Deutschland dabei sind, also wirklich auch die Top-Mannschaften, was wir auch ja gewonnen haben, ne? Das haben wir auch schon, da hast du ja auch meine Kotzgeschichten erzählt, das war genau das Turnier.
Ja, richtig.
Aber gewonnen haben wir natürlich trotzdem. Ja, das war immer so, da haben wir natürlich regelmäßig dann auch unsere Tore gemacht. Du oft bester Spieler, manchmal warst du bester Spieler und bester Torschütze gleichzeitig, manchmal habe ich die Kanone geholt. Da war das irgendwie Regelmäßigkeit, da war das normal, dass man Tore gemacht hat. Ne? Was ich jetzt gesagt habe, ist halt jetzt nicht mehr so der Fall, was auch nicht so schlimm ist, aber da hat man die Tore gemacht, da warst du halt am Wochenende unterwegs und hast die Erfolge gefeiert. Manchmal war es ja sogar, dass du Samstag und Sonntag jeweils ein Turnier gespielt hast.
Ja,
weil man ja noch verschiedene Jahrgänge gespielt hat und so, und das waren dann schon die Highlights.
Das ging über zwei Tage, das hat's auch manchmal. Ja. Ging ja auch die über zwei Tage gingen, die Turniere, weißt du, wo du irgendwie so eine Vorrunde an einem Tag gespielt hast und den Rest am nächsten Tag.
Ja.
Das war schon immer ganz cool. Das war noch so, weißt du, weiß ich noch, so mit diesen zwei kleinen Bussen hingefahren, mit den ganzen Jungs. Da waren auch immer alle dabei, ne? Also die Mutter, Oma, Opa, alle immer mitgekommen, haben das ganze Turnier sich angeschaut, waren da enthusiastisch, gut, den Vater hatten wir sowieso an der Seitenlinie als Trainer. Das war ja auch nicht immer so glimpflich, ne? Mit anderen Trainern. Er war doch schon, sage ich mal, eher der emotionalere Typ, oder?
Ja, naja, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, ne? Dass da der ein oder andere Auseinandersetzung mit den gegnerischen Trainern oder auch mit gegnerischen Eltern oder auch mit den eigenen Eltern, die da irgendwelche Kommentare, also von den Mitspielern, die da irgendwelche Kommentare reingerufen hat, da war er nicht immer mit einverstanden, ne? Und da hat er sich dann immer lautstark zugeäußert und da war kein Spieler war so nah dran an dem Platzverweis wie der eigene Trainer. Also der war immer, höchst gefährdet, ne? Hochroter Kopf und aber er wollte ja nur das Beste.
Ja, das auf jeden Fall alles ein Erfolg. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war allerdings nicht bei einem Hallenturnier, das war bei einem Spiel draußen. Und zwar haben wir da, glaube ich, auch beide gespielt und irgendwie lagen wir zurück und haben auch nicht gut gespielt, ne? Also auch wir beide nicht. Und da war dann eh schon so die...
War seltener Fall.
Ja, da war aber die Stimmung dann auch an der Seitenlinie auch nicht schon mal grundsätzlich, ne? Nicht so von Heiterkeit ungefähr geprägt. Und dann gab es irgendwie so relativ nah da an der Seitenlinie, habe ich dann irgendwie jemanden gefoult so und da hat der gegnerische Trainer gerufen, ja, das ist rot, das weiß ich noch. Und war es aber nicht so. Und dann hat er sich schon mit, dann hat der Vater sich schon mit dem da hin und her. Und dabei blieb es aber nicht so. Weiß ich noch, Abpfiff, wir haben verloren, nach dem Spiel, da ging das wieder los. Und da kam es dann wirklich mal zu einem Gerangel mit dem gegnerischen Trainer. Und da kann ich mich noch dran erinnern, als wir nach Hause gefahren sind, da saßen wir dann beide im Auto und da wurde auch nichts mehr erzählt. So, da war die Stimmung, da war das Wochenende gelaufen, würde ich sagen. Aber das war quasi wieder, wie haben wir schon mal hier eine Folge genannt, Felix kurz vor Kopfnuss. Ja, das war Roland kurz vor Kopfnuss.
Da war der Roli wieder, ne, war im Feuer einfach unterwegs.
Rasend.
Der rasende Roland hat seine Jungs verteidigt, ne.
Natürlich, doch nicht anders. Aber was natürlich auch immer dann irgendwie der Fall war, ist, gerade bei diesen Hallenturnieren, dann warst du natürlich so irgendwie das ganze Wochenende weg, ne? Und wo der eine oder andere dann auch nochmal gedacht hat, oh komm hier, ich bereite mich mal für Montag für die Schule vor. Das ist bei uns natürlich weggefallen, da war jetzt nichts mehr Zeit mit Hausaufgaben, aber um mal so allgemein auch auf diese ganze Schulzeit zurückzublicken. Also erstmal die erste Frage, hat dir Schule im Allgemeinen eigentlich Spaß gemacht oder warst du froh, als vorbei war?
Ich muss sagen, im Nachhinein hätte man das eigentlich viel mehr genießen müssen. Also gerade in den höheren Klassen, der 9., 10., 11. Klasse, war das eigentlich echt eine coole Zeit mit jeden Tag mit den Mitschülern, wo ja auch ein paar coole Leute da drunter waren, immer mit zusammen zu sein, ein bisschen Quatsch machen, auch während des Unterrichts natürlich, aber auch dann in den Pausen und so. Aber die Zeit hat man irgendwie währenddessen so nicht richtig genossen. So, das habe ich im Nachhinein so ein bisschen bereut. Natürlich war viel Fußball im Vordergrund. Ja, auch schon manchmal während der Schulzeit, also während der Unterrichtsstunde auch noch Training gehabt und sowas im Sportunterricht. Dass man das gar nicht so richtig genossen hat, dieses Miteinander auch mit den Mitschülern und in den Pausen alles so drum und dran. Aber im Nachhinein, ja, ehrlich gesagt, eigentlich hat Schule eigentlich Spaß gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber das kriegst du halt natürlich nicht wieder, ne?
Nee, das stimmt. Also so ein bisschen bin ich bei dir. Mir hat auch so die 9., 10. Klasse am Ende irgendwie mit am meisten Spaß gemacht. Da hatten wir echt eine richtig coole Klasse. Da gab es auch viel Spaß. Also die Lehrer hatten nicht immer so viel Spaß mit uns, aber wir hatten sehr viel Spaß. aber worauf ich mich wirklich diese ganzen 10 Jahre nicht, ja, wo ich mich einfach nicht dran gewöhnt habe, ist echt so dieses frühe Aufstehen gewesen. Das ist der absolute Horror. Da bin ich echt neidisch im Nachhinein noch hier auf meine Kinder. Hier geht die Schule um 9 los. Ich glaube, bei uns ging das, oder ist ja heute noch Deutscher, oder? 7:45 ging es irgendwie los. Das ja, hieß irgendwie so 7, kurz vor 7 aufstehen. Das war der größte Horror für mich die ganzen Jahre. Und da habe ich mich auch, ja, das eine oder andere Mal versucht, gegen zu wehren. Einmal weiß ich noch, ich meine, heute kann ich es ja sagen, ist verjährt. Da war wirklich so, also da ging nicht, ne, irgendwie. Und dann habe ich versucht, ja, wie kommst jetzt da raus aus dem Schultag heute? So, und dann, ja, ist natürlich, ich weiß aber nicht, wie alt ich da war, ne? Vielleicht war ich da 8 oder 9 oder so. Jedenfalls war die einzigste Möglichkeit irgendwie, ja, du bist krank, ne? So wie bist du jetzt aber krank, wenn du nicht krank bist? Und da hatte ich wirklich einen sehr guten Plan. Und da habe ich weiß noch, damals in meinem Zimmer, direkt neben meinem Bett war noch so eine alte Heizung, weißt du, die du so da aufgedreht hast selbst. Und da habe ich dann wirklich, als die dann warm war, so 2 Minuten meinen Kopf gegengehalten und habe ich der Mutter gesagt, ich habe Fieber.
Hast du 43 Grad Fieber gehabt?
Nee, nicht gemessen. Der hat einfach nur die Hand drauf gehalten auf dem Kopf und gesagt, oh, der Junge ist warm. So, und dann bin ich zu Hause geblieben. So, ich möchte mich auch aufrichtig entschuldigen im Nachhinein. Das war einmal nur. Also ich weiß ja hier, unsere Mutter, ne, Podcast-Hörerin Nummer 1, das tut mir leid. Das war ein verzweifelter Versuch gegen die...
Hat sich Sorgen gemacht ums Kind und du hast es wieder schamlos ausgenutzt.
Ja, das ist im Nachhinein ja auch nicht in Ordnung. Aber ich möchte hier auch niemanden dazu anstiften, das zu tun. Es bringt auf Dauer nichts, aber in dem Tag hat es mir was gebracht.
Zwischendurch, konnte, ab und zu mal.
Aber ja, so,
hier im Nachhinein nicht, kann man ja mal sagen. Aber wo ich mich jetzt, wo du sagst, wo ich mich auch dran erinnern, so, wir haben uns ja dann auch morgens, wo du sagst, frisch aufstehen und so, morgens ja immer im selben Bad dann auch zusammen irgendwie fertig gemacht, aber ich glaube, in den, weiß ich, 7, 8, 9 Jahren, wo wir dann immer wirklich dann ja auch gemeinsam aufgestanden sind und los sind, haben wir, glaube ich, vielleicht 2-mal während dieser Zeit im Bad ein Wort miteinander gewechselt. Ich glaube, wir haben nie miteinander gesprochen um diese Uhrzeit.
Nein. Ich war echt froh, dass wir da irgendwie es hingeschafft haben, irgendwie dahin ins Bad, glaube ich. Also das war echt, nein, war schwierig. Aber sag mal, was warst du eigentlich so für Schüler? Wie würdest du das sagen? Im Sinne von leistungsmäßig.
Ja, ich bin durchgekommen am Ende, ne? Also das war nie, also ja, geringer Aufwand und dafür noch ganz guter Ertrag, sage ich mal so. Und gering ist auch noch übertrieben. Also ich war wirklich echt sehr faul. Aber so ab einem gewissen Zeitpunkt, weiß nicht, 7., 8. Klasse, habe ich festgestellt, so, wenn man so ein bisschen clever ist und auch nett zu den Lehrern, dann hat man schon mal so die halbe Miete, sage ich mal. Wenn man sich gut benimmt und ein ganz gutes Verhältnis auch zu den Lehrern aufbaut, dann hat man schon mal die halbe Miete erreicht. Dann kann man sich auch mal 1, 2 Sachen irgendwo anders leisten. Aber ich bin immer gut durchgekommen. Immer im Mittelmaß, Durchschnitt irgendwie habe ich es dann geschafft. Aber ja, es gab halt so Fächer wie Geschichte, das hat mich dann auch so schon wirklich ein bisschen interessiert. Da war ich dann auch ganz gut. Also wofür dich interessierst, bist du ja auch ganz gut, aber so Sachen wie Mathematik und Deutsch und ja, das war echt, da muss ich sagen, Physik, Chemie, sowas. Ich kann jetzt nicht Bio sagen, weil unsere Mutter ja Biolehrerin ist. Deswegen sowas, da konnte ich, das war für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man sich dafür begeistern kann. Deswegen war ich da auch nicht gut, aber ich habe es immer irgendwie geschafft.
Ja, das ist auch die Hauptsache. Also ich war auch eher...
Auch mit Hilfe von Lehrern.
Ja, apropos Lehrer, auch die Hilfe brauchte ich manchmal. Also ich hatte... Ja, es war ja immer so, dass wir viel weg waren mit Fußball, ne? Und dann auch mal einen Tag entschuldigt gefehlt haben und so weiter. Und da brauchst du dann auch irgendwie eine Klassenlehrerin, die... ja, die das billigt, ne? Weil da gibt's immer der ein oder andere Fachlehrer, wenn du mal oft mal auch mal den gleichen Tag fehlst, der dann natürlich irgendwie rummeckert, kann nicht sein, dass der nicht da ist und so weiter. Und da hat sie wirklich immer die Hand drüber gehalten. Nur einmal wurde es ein bisschen schwieriger. Und zwar hatte ich Freitag, 7. Stunde, also sprich die letzte Stunde vorm Wochenende, hatte ich immer Musik. So, und das war immer für mich so komplett unnötig. So, also, die habe ich dann öfter auch mal so weggelassen, ne? Also weggelassen im Sinne von, ich habe nach der 6. Wochenende gemacht. So, und in der Zeit war ich dann immer, ja, weiß ich noch, da war ich immer entweder dann Döner essen oder hab den kommenden Bundesligaspieltag getippt. Also bin dann rüber, da war immer so ein
oder beides.
Einkaufsladen und dann habe ich, wie gesagt, da meine Tipps abgeben fürs Wochenende. Das Ding war ja immer, der Vater hat uns ja immer abgeholt nach der 7. Stunde, also uns beide. Und ich musste ja dann trotzdem nach der 7. Stunde dastehen, um mit nach Hause gebracht zu werden. Ne? Das war irgendwie dann auch auf ein Tanz auf der Rasierklinge manchmal, dass ich dann nicht noch gesehen werde. Wo war der jetzt? Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Nur bis zu dem Zeitpunkt, so Richtung Ende des Schuljahres, da hat dann die Musiklehrerin irgendwann gesagt zu meiner Klassenlehrerin, pass auf, ich brauche von dem noch eine Note, dass ich den überhaupt bewerten kann in diesem Fach. Und das wusste ich natürlich und ich wusste auch, was da ist. Das war irgendwas mit Noten, also keine Ahnung hatte ich davon. Und wusste auch, dass das komplett schief gehen wird. Und so habe ich einfach gedacht, komm, das sitzt du aus, immer Freitag 7. Stunde, so bis Montag 1. Stunde, übers Wochenende hat das jeder vergessen. Das ist doch kein Problem. Jedenfalls, irgendwann war dann der Bogen überspannt und da hat dann selbst meine Klassenlehrerin mal zu Hause angerufen, wo ich dann die 7. Stunde eigentlich immer bin, am Freitag. Und sie hat wirklich immer die Hand über alles drüber gehalten, was gemacht hat, uns immer entschuldigt für alles, was ging und so weiter. Und er war auch in dem Fall nicht böse oder so, sondern hat einfach nur mal nachgefragt zu Hause. Das Problem war, der Anruf kam genau in der Zeit während der 7. Stunde. Das heißt, ich wurde quasi abgeholt vom Vater, der wusste nichts, weil da wurde die Mutter zu Hause angerufen und dann sind wir, da weiß ich noch, wir beide abgeholt worden vom Vater, wie immer, Freitag nach der 7. Stunde nach Hause gegessen. Und wie gesagt, als wir ankamen zu Hause, schon aus dem Auto stand die Mutter, habe ich sie so gesehen, am Fenster, wie sie mit so einem erhobenen Zeigefinger stand so und dem so heißt. Und ich gesagt, ei, jetzt nach ein paar Monaten scheint irgendwas rausgekommen zu sein. Allerdings hat sie dem Vater nichts gesagt, weil der hätte das nicht so gut gefunden. Und ich habe ab dann auch versprochen, ich gehe da wieder hin.
Du hast versprochen, du gehst dann alle 2 Wochen wenigstens hin.
Wir haben einen Deal gemacht. alle 2 Wochen und war nicht so meine große Stärke und ich hatte dann auch anderes zu tun. Das war so Gewohnheit dann, dass ich dann in der Zeit auch das nutze.
Aber das habe ich mich nie getraut zu schwänzen.
Hast du nie geschwänzt? Nee.
Kann ich mich dran erinnern.
Bist ein gutes Vorbild hier für alle. Also für alle Jüngeren, die uns hier zuhören. Muss auch nicht, und er hat mir nicht entscheidend weitergebracht. Die Tipps waren auch meist alle falsch, von daher. Na gut, ich würde mal sagen, wir kommen zu einigen Hörer und Hörerinnen wieder, die uns wieder zahlreich Fragen geschickt haben. Wie immer vielen Dank dafür. Die Adresse ist ja nach wie vor, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal nicht gesagt, luppen@studio-bummens.de. Seid weiter kreativ, das macht Riesenspaß, auch sich da durchzulesen und dann eben diese Fragen zu beantworten. Und zwar die erste Frage, möchtest du die vorlesen? Hast du dein Handy da? Hat er dein Handy Akku?
Habe ich da. So, die erste Frage, die kommt. Jetzt muss ich wirklich mal kurz gucken. Ja, die von Lisa kommt die. Mensch. Hallo Lisa. Schöner Name übrigens. Das Thema ist Beine rasieren. Ich habe eine etwas komische Frage an euch. Bei den Spielen und Bildern in den sozialen Medien fällt auf, dass viele Profifußballer, in Klammern außer Thomas Müller, wohl ihre Beine rasieren oder es zumindest so aussieht. Hat das einen sinnvollen Hintergrund oder sollen die Beine einfach nur muskulöser aussehen? Ich kann es mal direkt sagen, ich rasiere meine Beine nicht. Sie sehen trotzdem muskulös aus und den Rest kannst du beantworten.
Ja, jetzt bist du fein raus hier, ne? Was soll ich sagen? Also, hat das einen sinnvollen Hintergrund? Ich weiß nicht, ich tippe mal, dass das bei allen höchstens einen ästhetischen Hintergrund hat, die das einfach schöner finden. Auch ich muss mich Felix da anschließen, ich rasiere meine Beine nicht. Hab allerdings auch das Glück in dem Sinne, dass ich A, nicht, nicht sehr behaarte Beine habe und zweitens auch, wenn dann eher zu blond ja tendiere, das heißt, man sieht die eigentlich auch gar nicht so extrem. Ich glaube, selbst wenn, hätte ich nicht das Problem damit, aber so ist es eigentlich so, sieht fast so aus, aber nein, ich rasiere meine Beine nicht, aber gut, ich so beim Allgemeinen, das ist ja auch bei meinem, wenn man was mal weiterdenkt, bei meinem Bartwuchs ja ähnlich, ne? Also auch da ist es ja eher so ein paar, ja, Zauseln da. Also wenn, wie gesagt, ich muss mich ja auch eigentlich nicht rasieren, ich muss nur ab und zu mal meinen Kopf in den Wind halten, dann bin ich rasiert. Also da habe ich auch ein bisschen meinen Bumskopf. Da brauche ich eigentlich ja nichts mehr. Du hattest doch mal irgendeine lustige Bartidee, oder? Was war das nochmal? An irgendwas erinnere ich mich da.
Ja, ich hatte mal, ja, also bei mir muss ich auch sagen, wächst ja auch nicht viel Bart. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Ich habe auch mal wieder mit aufgezogen, wenn ich den mal so ein bisschen am Kinn wachsen lasse. Ja, das ist so die einzige Stelle, wo das wächst. Und ich hatte mal eine Wette mit einem Kumpel, so dass wir, keine Ahnung, bis zu einem gewissen Zeitpunkt uns nicht rasieren. Und das sah bei mir halt schrecklich aus, weil nur am Kinn da das alles so ein bisschen runtergewachsen ist. Und ja, schön war das nicht, aber bei mir sind die Beine sind gut behaart, da kommen echt gut Haare, aber die hätte ich lieber im Gesicht. Ich würde sagen, so ein Bart, so ein bisschen da rumeiern im Gesicht, so ein bisschen mal, so ein bisschen ausprobieren, so würde ich schon gerne machen, aber kommt halt nichts, ne? Muss ich akzeptieren. Jetzt bin ich auch fast 30 und deswegen habe ich die Hoffnung auch ein bisschen aufgegeben.
Die Beine sind schon gut behaart. Ist das ein guter Folgentitel? Überlege ich gerade. Die Beine sind schon gut behaart. Ja, finde ich nicht schlecht auf jeden Fall. Ja,
besser als das Gesicht zumindest.
Naja,
gut. Na gut, ich hoffe, wir konnten die Frage gut beantworten.
Ja, richtig. Die zweite Frage kommt von Kirstina. Nicht Christina, Kirstina. Auch extra in Klammern darauf aufmerksam gemacht. Von Kirstina.
Aus Hamburg.
Hamburg.
Aus Hamburg kommen sie.
Moin, moin. Ihr wirkt beide ja sehr bodenständig. So geht's los. Das ist gut, wie das wirkt. Was viele, in Klammern inklusive mir, an euch schätzen. Trotzdem gibt es doch bestimmt einen Luxus, den ihr euch gönnt, bei dem andere mit dem Kopf schütteln würden. Wenn ja, welcher ist das? So. Ein Luxus, wo andere mit dem Kopf schütteln würden. Was gönnst du dir, mein Junge?
Habe ich, also ja klar, also wo andere mit dem Kopf schütteln würden, das echt, würde ich sagen, habe ich nicht, weil ich mein Luxus ist, dass ich sagen kann, ich habe jetzt Lust darauf, ich kaufe mir das. Also, dass ich die Freiheit habe, sage, wenn ich auf etwas Lust habe oder sage, das will ich jetzt unbedingt haben, dann kann ich mir das kaufen. Also das größtenteils, also auch nicht alles, kann mir jetzt auch nicht einen Privatflieger kaufen, wenn ich da Lust drauf habe. So, ne? Aber auch so, wenn ich einkaufen gehe oder auf shoppen, muss ich sagen, das kommt bei mir vielleicht zweimal im Jahr vor, das mache ich dann aber ausführlich, da kaufe ich mir dann mehrere Sachen auf einmal. Oder auch normal einkaufen gehe, ist der Luxus, dass ich nicht auf den Preis schaue. Also ich stecke das ein, also ich pack das in den Einkaufskorb und nimm das mit und schau nicht auf den Preis. Das ist so mein Luxus, den ich habe, wo ich sage, das ist halt so eine Entspanntheit, die man dann hat. Und
muss dann erst beim Bezahlen wieder zurücklegen, ne? Weil es nicht bezahlen kannst.
Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Aber nee, das würde ich sagen, ich denke, dass man das schon als Luxus bezeichnen kann. Ansonsten habe ich keine. Klar gönne ich mir auch eine schöne Wohnung da, wo ich lebe, zur Miete, die dann halt ein bisschen teurer ist, aber ich will mich da ja auch wohlfühlen in dem Moment. Und wenn ich das mir das leisten kann, dann mache ich das auch. Das ist natürlich auch ein Luxus. Aber sonst würde ich sagen, nicht, dass ich irgendwo sage, ich schmeiß das Geld irgendwo raus, wo die anderen nur mit dem Kopf schütteln.
Okay, gut. Dann werde ich Kirstinas Frage auch noch beantworten. Also auch ich kann das bestätigen bei dir. Beziehungsweise das, was du sagst, dass auch ich ja schaue, dass ich in vernünftigen Häusern lebe, auch da, wo ich gerade nicht lebe, sondern was nur eine Wahlheimat ist. Nein, also es stimmt schon, also es gibt bestimmt viele Sachen, wo jetzt andere Leute mit dem Kopf schütteln würden, auch bei mir, aber im Endeffekt
hat es ein Beispiel
hast du. Ja, ich komme gleich mit Beispielen. Ich komme mit sogar mit vier Beispielen, aber ich möchte das kurz erstmal allgemein erklären, weil eigentlich alles
erstmal rechtfertigen.
Nee, nicht rechtfertigen, nur erklären, weil eigentlich alles, was ich auch sag, in irgendeiner Form was mit einem Gefühl zu tun hat. So, und ich jetzt komme ich doch zu Beispielen. Also, was ich oft schon gemacht habe, ist, dass ich einfach mir Privatflieger gebucht habe nach Länderspielen, um um schnell zu Hause zu sein. So, auch wenn es sich da manchmal nur um 6-7 Stunden handelt. Ich hätte jetzt auch übernachten können und nächsten Tag normal fliegen können. Habe ich gesagt, nee, das lohnt sich für mich, weil es lohnt sich für mich, 6 Stunden früher zu Hause zu sein. Und dafür ist es mir wert, auch viel Geld zu bezahlen. Zweites Beispiel ist Urlaube. Ja, also ich finde, so wenig Urlaub, wie wir ja im Endeffekt wirklich haben, gerade jetzt in letzter Zeit, ist mein Motto immer, wenn Urlaub, dann richtig. Und da meine ich jetzt nicht mit irgendwelchen sinnlosen Quatsch, zumindest nicht in meinen Augen sinnlos, aber schon dann, wenn du 2 Wochen da bist, dass du auch dann alles da hast, dich um nichts kümmern musst, alles Top-Qualität hat, vor allem auch natürlich die Kinder Beschäftigungen haben und klar, wenn du das natürlich in einem schönen Hotel, in irgendeinem schönen Areal, in einem tollen Land machst, ja, dann ist das schon mal sehr, 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 sehr teuer. Also ich sage ja auch nicht, dass das nicht teuer ist, sondern es ist mega teuer teilweise. Aber es lohnt sich eben in dem Sinne für mich. Also übersetzt, andere würden mit Sicherheit für das, was ich für einen Urlaub bezahle, total den Kopf schütteln und sagen, das kann nicht sein. In meinen Augen ist es eben so, dass ich diese Zeit einfach zu 100% genießen will und dann auch das Beste haben möchte, wofür ich dann auch das Jahr arbeite, würde ich mal sagen. Dann, ja klar, sage ich mal, gerade bei dem Haus in Köln haben wir jetzt auch nicht gespart. Da haben wir zum Beispiel eine Turnhalle hingebaut. Auch das würden einige wahrscheinlich sagen, ja okay, man kann ja mal in eine Turnhalle gehen, deswegen muss man nicht eine zu Hause haben. Stimmt wahrscheinlich auch, aber finden die Kinder Weltklasse, auch ich im Übrigen und auch du.
Ich auch.
Haben wir auch schon
2 gegen 2
Basketball gespielt.
Oder auch 3 gegen 2 Überzahlspiel, ja, haben wir auch schon alles gemacht.
Richtig, Fußball, Basketball, Badminton, kannst halt alles spielen und ja, ist halt eine
Golf,
einfach eine super, na Golf nicht. Und ja, beispielsweise hier hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt, den Fußballplatz hier im Garten bei uns in Madrid, kann man auch sagen, ja, geh doch auf den Fußballplatz, gibt genug. Ja, stimmt, aber ist der Weg zu weit einfach. Und nein, nein, ich meine, der Leon spielt gerne Fußball. Ich auch manchmal. Und
zumindest im eigenen Garten.
Und nein, das sind einfach so Luxussachen, wo andere sicher sagen, okay, wir hatten einen Knall oder was auch immer. Aber das ist so mein Vorteil, den ich versuche daraus zu ziehen, dass ich eben sehr, sehr viel Geld verdiene. Und wenn man sich all diese Beispiele, glaube ich, vor Augen hält, dann fällt auch eins auf, dass das alles mit der Familie zu tun hat. Ja, egal ob diese Flieger, um schnell bei der Familie zu sein, um die Urlaube, die natürlich auch mit der Family sind, dass sich alle wohlfühlen. Eine Turnhalle, da springe ich ja auch nicht jeden Tag selbst rein, oder auch den Fußballplatz hier im Garten. Also es ist alles eigentlich für unser Gefühl zu Hause, dass alle glücklich sind. Das heißt nicht, dass wir ohne Fußballplatz nicht glücklich wären, aber warum nicht, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und ja, machen wir mit dem Geld auch noch ein paar andere gute Sachen. Ne? Von daher glaube ich, ist die Frage jetzt relativ ausführlich beantwortet. Oder?
Richtig.
Na dann, ich lese mal die 3. Frage vor. Die kommt von...
Ja, mach das mal.
Von Sinje. Wie seid ihr auf die Namen eurer Kinder gekommen? Gibt es da irgendwelche Namensgeber und wie konntet ihr euch mit euren Frauen auf einen Namen einigen? Fangen wir mit dir an, da sind wir schneller fertig.
Ja, ist auch schnell erzählt, aber erstmal freue ich mich, dass so viele Frauen uns auch Fragen schicken. Also ich glaube, alle 3 Fragen heute kamen von Mädels.
Richtig.
Deswegen, schön, das freut mich. Wir haben euch lieb, Mädels. So. Den Namen. Ja, also.
Ich hätte auch nicht, ich weiß nicht, ob wir. Weiß nicht, von einem Mann jetzt die Frage mit dem Beine rasieren beantwortet hätten, ich weiß ja nicht. Aber gut, ja. Das ist ein anderes Thema.
Hilft ja nichts. Die Frage, na, also erstmal, unsere Tochter heißt Paula Honey. Das ist auch schnell erklärt, und zwar ist sie benannt nach unseren geliebten Omas, also nach Lisas Oma, die hieß Paula. Und unsere Oma, die hieß ja Gudrun Ilse Honey. Und da haben wir Honey als den schönsten Namen rausgesucht. Und ja, also leider sind ja beide Omas schon verstorben, aber auch in Ehren an sie, und weil wir die Namen auch einfach schön finden, haben wir unsere Tochter Paula Honey genannt. Und ja, das sind wir bis heute sehr glücklich, dass wir den Namen gewählt haben, können uns jetzt zurzeit auch gar keinen anderen vorstellen. Und das war auch immer klar, wenn wir eine Tochter bekommen, dass sie so heißen wird. Deswegen mussten wir da gar nicht diskutieren. Da waren wir uns sehr schnell einig.
Ich weiß gar nicht. Weil du sagst, ihr seid aktuell noch zufrieden, kann das sein, dass ihr das irgendwann ändern wollt?
Nein, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. Das war falsch formuliert. Da habe ich natürlich falsch formuliert. Muss ich den Fehler eingestehen. Aber nein, also ich glaube auch, wenn man erstmal irgendwie einen Namen für jemanden hat und den dann auch sieht, den Menschen, dann kann man sich auch gar kein anderes mehr vorstellen. Und ich glaube, es geht dir ja ähnlich. Ich meine, jetzt hast du 3 Kinder, jetzt hast du ein bisschen mehr zu erzählen als ich.
Ja, wobei das auch nicht so lange dauert. Ich fange mal mit der Dame an. Bei Amy waren wir uns, Amelie. Amy ist ja die Abkürzung. Da waren wir uns, da haben wir ein bisschen überlegt, hin und her überlegt und waren uns aber relativ schnell auch einig. Also muss sagen, haben ein bisschen durchgeguckt und Amelie, vor allem auch mit der Abkürzung Amy, fanden wir sehr cool. Was Finn, der letzte Kollege hier, der hier rumläuft, ist auch das war relativ. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Ich glaube ja, aber ist ja egal, mache ich nochmal. Und zwar ist er nach einem ehemaligen Teamkollegen von dir, Finn Bartels. Ja, den fanden wir immer. Also wir finden den Namen cool. So, damit geht's mal los.
Ja, schon mal richtig.
Kurz und knackig und der Name cool und das kannst du ja vielleicht bestätigen oder auch nicht. Finn Bartels immer sehr irgendwie, der kam immer sehr angenehm, sehr positiv rüber. So und
ja, kann ich bestätigen. Sehr, 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 sehr guter Typ. Habe ich mich immer sehr gut mit verstanden. Habe ich ja sowohl in Rostock als auch in Bremen mit zusammengespielt. Also
richtig.
Ich finde das echt ein sehr, sehr guter Typ. Also das nicht nur der Name gut, auch der Typ gut. Habt ihr gut gemacht.
Sehr gut, genau. Und deswegen war so ein bisschen das Ergebnis dann Finn. Und bei der Erklärung vom Leon, auch da stand schon vorher fest, dass er, also wenn es ein Junge wird, dass er Leon heißen wird. Und das hat den Hintergrund, dass, ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber,
Leon Moreno.
Naja, jedenfalls, meine Frau und ich waren große GZSZ-Fans und da stehen wir auch zu 100% dafür. Heute fehlt uns leider die Zeit, das zu schauen, beziehungsweise es läuft einfach zu einer falschen Uhrzeit, wo hier noch Tohu Wabohu ist mit allen Kids, also da kann man das nicht in Ruhe gucken. Jedenfalls haben wir früher, wo es nur uns beide gab und ja, und die Hunde, haben wir immer GZSZ geguckt, früher ja schon, ich meine, du kennst das ja, wir beide auch damals, ne, aber wir haben das fortgeführt. Ich habe eine Frau gefunden, die das auch geguckt hat, anscheinend früher. Jedenfalls haben wir das immer zusammengeschaut und wir fanden, Leon Moreno, vielleicht einigen ist er vielleicht ein Begriff, immer ganz cool als Schauspieler, hat irgendwie eine coole Rolle gehabt und war ein angenehmer Typ. Ich glaube, der heißt,
ja, aber gut,
der im wahren Leben?
Daniel Felo.
Boah.
Jedenfalls, aber wenn, ja gut, ne, aber wenn du das sagst, ne, dann hättest du dein Kind eigentlich Joe nennen müssen.
Ja. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja, aber...
Der war noch cooler.
Ja, der war noch cooler.
Joe Gerner.
Ja, Finn ist eher so ein Joe vom Verhalten. Anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Na, jedenfalls, deswegen Leon. Wegen Leon Moreno bei GZSZ.
Ja, siehste.
Und
ja, aber warte mal, du hast ja gerade Hunde gesagt, ja. Dann können wir die Hundennamen ja auch noch eben klären.
Ja, Julius und Lennox heißen unsere Hunde. Jetzt ist peinlich, ey. Julius hieß so schon. Julius of Summerhill. Julius hieß schon so, als wir ihn geholt haben. Lennox hieß nicht so und den haben wir aber Lennox getauft, weil wir Lennox einen coolen Hundenamen finden. Punkt.
Okay.
Ja, und Barney von der Barney Army. Raymond von Barnefeld? Nee. Nein, hast du sicher nicht gemacht, weil du bist Phil Taylor Fan.
Das ist richtig, richtig. Barney, natürlich Barney Stinson von How I Met Your Mother. Hast du nicht geschaut, ne?
Aber ich doch. Also ich... Ja, ich weiß, wer gemeint ist.
Ja, der Großteil der Leute weiß, kennt das. Barney Stinson, ein Barney. Jetzt habe ich mich hier am Weihnachtsplätzchen verschluckt.
Mensch, da. Dass du hier nebenher Weihnachtsplätzchen frisst, ey, das ist so.
Ja, die stehen ja neben mir. Lisa hat hier wunderschön gebacken und diesmal hat es auch geklappt, nicht so wie beim Kuchen damals.
Na Gott sei Dank hat sie ja keinen Kuchen gemacht heute.
Ja, habe ich mir jetzt hier mal gerade einen genehmigt, da habe ich mich direkt dann verschluckt. Na gut, hilft ja nichts. Aber Barney Stinson, die Leute wissen Bescheid, wer da gemeint ist. und auch ein cooler
Name. Ja, aber um jetzt mal,
Barney, wir können ja nochmal... Barney und Henry. Henry stand noch zur Auswahl und der Barney hat sich durchgesetzt.
Naja, vielleicht kommt ja nochmal ein Hund oder ein Sohn, dann ist das ein Henry.
Ja.
Nee. Aber wo wir schon so ein bisschen bei TV und Fernsehen sind, hier von How I Met Your Mother und vor allem GZSZ natürlich, können wir ja auch allgemein mal so ein bisschen übers Fernsehen, was da heute so abgeht, sprechen. Guckst du überhaupt noch Fernsehen oder bist du nur noch Netflix und sowas unterwegs?
Nee, ich mach Fernseher schon mal an.
Aber also richtiges Fernsehen.
Richtiges Fernsehen schaue ich schon noch, aber erstmal weniger natürlich als damals, haben wir echt viel geschaut. Und mehr auch nur noch so ein bisschen nebenbei, auch gar nicht mehr so intensiv. Was aber, muss ich ehrlich gesagt, auch sagen, dass so ein bisschen auch an der Qualität liegt. Weil ich habe jetzt, um mal auch aktuell zu sagen, jetzt am Samstag lief ja Ein Herz für Kinder auf ZDF. Absolut eine gute Sendung, ja auch wichtig, das zu machen. Aber da geht man ja davon aus, dass dann so die Stars aus Deutschland da zusammenkommen und sich da präsentieren und am Telefon sitzen und auch spenden und so. 50% der deutschen Stars sind auf einmal Instagram-Stars oder Influencer. Das sind auf einmal die Fernsehgesichter. Und da denke ich mir, ja, okay, haben wir keine Stars in Deutschland, haben wir keine Fernsehstars, die da hingehen und sich präsentieren für so eine wichtige Sache, oder sind das unsere Stars? Klar, wenn da Vitali Klitschko ist da, auch ein paar Politiker, die sollen ja auch da sein, das sind ja auch wichtige
Jürgen Leute. Von der Lippe war da.
Jürgen von der Lippe, auch guter Typ. Ja, da sind ja auch ein paar dazwischen, wo ich sage, gut, aber wirklich, wenn da ein Großteil nur noch Influencer sind, dann schalte ich da, glaube ich, immer weniger ein. Anderes Beispiel, gleichzeitig lief auch Duell um die Welt auf ProSieben mit Joko und Klaas, das schaue ich wiederum sehr gerne. Die beiden mag ich sehr, sehr gerne schauen. Das ist für mich echt gute Unterhaltung.
Würdest du da mitmachen bei Duell um die Welt?
Kommt auf die Aufgabe an. Also wenn ich da
also, einige Sachen... Also ich, das reicht doch, ich, das reicht doch.
Ja, also ich habe auch extreme Höhenangst, muss ich sagen. Deswegen solche Sachen, das kommt ja relativ häufig vor, dass da irgendwie Sachen in schwindelerregender Höhe gemacht werden. Da bin ich raus.
Also, Joko und Klaas, ich hoffe, ihr hört das. Felix ist gerne dabei, auch in irgendwelchen Sachen mit Höhen und so, hat er gar kein Problem mit. Also der würde gern den einen oder anderen Länderpunkt für euch mal holen in Zukunft. Ja, also nicht immer nur Thorsten Legert, sondern auch mal Felix Groß. Hast du das gesehen vom Luke Mockridge zuletzt? Das wäre was, ja, für dich gewesen.
Da haben wir kurz die Luft angehalten.
Ja, ich könnte mir dich auch so vorstellen, wie so ein Plakat da hinten am Flugzeug hängt. Und das würde mir sehr viel Spaß machen, das zu sehen.
Ja, wie gesagt, alles, was mit Höhe zu tun hat, da bin ich raus. Das ist keine Chance.
Ja, aber allgemein muss ich auch sagen, da hast du schon recht. Also ich glaube einfach, dass, oder man hofft ja immer irgendwie, dass das Fernsehen irgendwie einigermaßen noch so genau das bleibt. Also ich muss ehrlich sagen, warum ich noch altschalte, das sind wirklich, wirklich Klaas, Joko mit den Sendungen, die ich einschalte. Was ich ganz gerne gucke, ist wirklich Markus Lanz seine Sendung. Je nachdem natürlich auch nach Thema und Gäste, aber das ist hier und da manchmal ganz interessant. Der hatte zuletzt auch, wobei finde, das können wir auch mal irgendwie in Zukunft mal besprechen, hat er auch ja ein langes Interview mit Barack Obama geführt.
Das habe ich gesehen.
Fand ich auch sehr, sehr gut. Und da gab es auch wirklich ein paar Punkte, die ich sehr interessant finde, weil ich auch Barack Obama super finde. Ansonsten, dann gibt's halt welche, die gehen immer. Ich finde Günther Jauch, Thomas Gottschalk, die kannst du immer schauen, in meinen Augen. Auch natürlich, wenn du sagst, Menschenbilder, Emotionen, da sitzt dann auch mal ein Influencer. Ja, gut, man kann ja dann kurz umschalten, dann wieder zurück. Aber finde Jauch, Gottschalk ist einfach... geht immer und ja, was ich letztens ich hatte das schon einmal hier angesprochen, auch finde, da könnten wir mal das lohnt sich jetzt nicht komplett auszuholen. Ich habe wieder Temptation Island geguckt, Temptation Island VIP.
Na, sehr.
Und da gab's jetzt wieder ja eine neue
Tunis Trash TV.
Ja, doch. ist aber ein bisschen verfrüht, weil um diese Staffel. Und die geht jetzt nächste Woche zu Ende und dann werde ich davon berichten. Was diese Staffel ausgemacht hat, da brauchen wir eine extra Folge hier. Also das kann ich dir jetzt hier nicht so in 2 Minuten erklären.
Ja, die kannst du alleine machen.
Die mache ich alleine, die spreche ich einfach ein hier. Jedenfalls habe ich das wieder verfolgt. Sehr lustig. Man muss auch, wie gesagt, ab und zu mal einfach mal nicht nachdenken müssen. Das kann man da sehr gut machen. Und ja, ansonsten einfach, um nochmal zurückzukommen, auch finde ich ein Herz für Kinder, das, was du angesprochen hast, Johannes Bekerner, der das, finde ich, immer sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr, weiß nicht, sehr, sehr empathisch irgendwie moderiert. Bei
der kann ja für seine Gäste auch nichts.
Nein, ich meine jetzt, also A, für die Gäste nichts, B, entscheidet ja der leider auch nicht, wer jetzt heutzutage anscheinend interessant ist. Muss man sich einfach auf die, sag ich mal, auf die schauen, die einen interessieren, so wie du gesagt hast, so Wladimir Klitschko oder Jürgen von der Lippe.
Aber auch nochmal klar sagen, also ich habe nichts gegen Influencer, die sollen ja ihr Ding auch machen, das ist ja, muss ja jeder wissen und das will ich auch gar nicht kritisieren.
Ja, es kommt aber auch drauf an.
Nein, diese Bereich Influencer will ich gar nicht kritisieren, aber ich habe ein Problem damit, wenn die auf einmal die Fernsehstars sein sollen oder die Stars in Deutschland, das ist, bin ich weit von weg zu sagen, dass ich das gut finde.
Ja. Ja, ja.
Aber die sollen ihr Ding machen, das finde ich, habe ich absolut kein Problem
mit. Man kennt ja da auch keinen. Also ich könnte jetzt keinen einzigen Namen von einem Influencer sagen. Also ist noch ein gutes Zeichen, zumindest. aber nochmal zurück auf die Sendung. Da ist mir wieder eine Sache, also die Sendung Ein Herz für Kinder. Da ist mir wieder eine Sache aus dem letzten Jahr eingefallen und das hat mich wirklich, da hat mich mein eigener Sohn wirklich sehr überrascht und das wollte ich auch eben sagen, jetzt mal weg von den Gästen, nämlich so die Sachen, die da vorgestellt werden, ne? Die sind ja schon sehr sehr bewegend und sehr, sehr wichtig und ich glaube, dieses Jahr gab es ja mit über 25 Millionen neuen Spendenrekord und das zeigt mir auch irgendwie, dass es doch sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr gutem Herzen gibt. Natürlich sind da viele Firmen dabei, die hohe Beträge dann haben, aber auch da natürlich ja tipptopp und super Menschen, aber auch die Leute zu Hause, wie viele Spenden da eingehen, trotz dieses Jahres, wo ja viele wahrscheinlich finanziell irgendwie Einbußen hatten, da so einen Rekord auf die Beine zu stellen, das ist schon überragend. Und wer letztes Jahr, und da komme ich jetzt ja auch, dass ich gerade sagen wollte, dazu geholfen hat, war Leon. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich meine, da war gerade 6 und da hatten wir auch so ein, kam so ein Beitrag auch mit einem Jungen, der nur ein Bein hatte, auf der anderen Seite dann eine Prothese und das war auch irgendwo, ich weiß nicht genau, irgendwo in Afrika jedenfalls, sollte da irgendwie gespendet werden, dass die den einen Fußballplatz bauen können, dass die Fußball spielen können und haben halt so angeguckt und auf einmal kommt er, ist er in sein Kinderzimmer gegangen und hat hier seine Cars Spardose und hat da 50 Euro rausgeholt und hat gesagt, die möchte er spenden für den Jungen und das war so ein Moment, da war ich sehr stolz als Papa, da haben wir gesagt, okay, ja,
zu Recht.
bis hierhin einiges ganz okay gemacht und auch dieses Jahr war er übrigens wieder mit 100 Euro dabei, eine Spende eingerichtet und hat es wieder geguckt jetzt am Samstag. Ich konnte es leider nicht gucken, weil wir so spät aus Sevilla kamen, aber wurde mir gesagt, er hat da wieder zugeschaut und ja, ist schon süß. Und noch eine Geschichte dazu und dann hat muss man jetzt aber natürlich das Alter bedenken, ne, weil ich meine, gut, Amy ist 4, ne, die hat das natürlich jetzt alles noch nicht so, kriegt das natürlich noch nicht so mit, dann hat die Jessie die Amy gefragt, ob sie auch was spenden möchte, hat sie gesagt, nö. Nö, warum? Das ist mein Geld, hat sie gesagt. Naja, das war ganz witzig, aber wie gesagt, der Leon wirklich hat da ein Gespür für, glaube ich, auch wie gut es ihm geht und wie schlecht anderen und klar, ja, Kinder
lass,
sind natürlich
lass mal die Bildern, Emi ein, zwei Jahre älter werden dann.
Ja, das ist ja keine Frage, aber war ganz witzig so der Gegensatz und ja, und eine Sache hatten wir auch von der Stiftung, das wollte ich auch ganz gerne nochmal ansprechen, es gab ja diesen Giving Tuesday am vergangenen Dienstag, beziehungsweise jetzt ja genau, vergangener Dienstag und da muss ich auch sagen, sind an dem einen Tag 25.000 Euro an Spenden zusammengekommen für unsere Stiftung und da muss ich auch sagen wieder, gerade jetzt so zur Vorweihnachtszeit, das ist eine Riesengeschichte, hab ja gesagt, dass ich an dem Tag auch alles verdoppelt, das ist natürlich längst geschehen und ich glaube, das war auch der Grund, warum so viel gespendet wird. Nein, Spaß beiseite. Aber auch auf diesem Wege wieder alle, die da beteiligt waren, vielen Dank, sehr lieb, kommt alles da an, wo es hin muss.
Großartig.
So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich glaube, aber eins wollen wir doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ans Herz legen. Und das ist die nächste Woche. Oder Felix, was passiert da nächste Woche?
Oh, da haben wir
was bekommen Sie zu hören?
Ein Bonbon gibt es wieder nächste Woche. Nein, wir haben ja gesagt, wir sind jetzt jede Woche aktiv und nächste Woche ist es wieder eine Folge mit Gast. Und dieser Gast hört auf den Namen Volker Struth. Vielleicht ist nicht allen ein Begriff, aber Volker ist unser Berater und auch der Geschäftsführer unserer Berateragentur. Und weil wir immer auch wirklich viele Fragen bekommen haben zum Beratergeschäft, das mal so ein bisschen auch näher zu erläutern, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, weil es ja doch immer noch so ein Thema ist, was nicht wirklich vielleicht ausreichend auch erklärt wurde. Ich glaube, ich ist eher der perfekte Gast dafür. Und ja, da hören wir doch schon mal rein, was da so ein bisschen zu erwarten ist für die nächste Woche.
Nachdem wir ja schon unseren Opa begrüßen durften und Lukas Podolski.
Ich bin schon froh, dass du nicht gesagt hast, nach dem Opa und Lukas Podolski kommt der nächste Opa, sondern der Berater und der Freund.
Du hast richtig Ahnung vom Fußball, warst nicht nur frühe Auswahlspiele, ich stelle in Gesprächen fest, du hast richtig Ahnung.
Die Geschichte, die ich aber nie vergessen werde, war, dass er uns dann wieder, oder speziell mich, wieder bestimmt 1,5 Stunden quatschen lässt und erzählen lässt und machen lässt und ja eigentlich längst eine Entscheidung getroffen hat.
Ja, da habe ich gesagt, lass ihn zappeln.
Ja, dann lassen wir noch ein bisschen rumbohren, Felix, vielleicht kriegen wir noch was hin. Also, naja, und damit der Pele kommt, haben sie dem versprochen, anlässlich des Weltjugendtags, war ja der Papst in Köln, die kriegen das hin, dass der Pele dem Papst mal die Hand küssen darf. Ja, und das haben sie dann nicht hinbekommen und ja, für solche Fälle gab es dann mich.
Ja, das und mehr.
Das und mehr, aber ganz wirklich, hat auch wirklich Spaß gemacht, weil man, glaube ich, auch von außen mal so einen Blick bekommt in so Hintertransfers, ne, was passiert hinter den Transfers, auch wirklich einige Insider-Infos, also könnt ihr mal reinhören, wie das so ein bisschen hinter den Überschriften, die man dann irgendwo liest, und vor allem inwieweit voraus da irgendwie Berater planen und versuchen oder Transfers, sage ich mal, in die Wege leiten und ja, also glaube, den das interessiert oder das Fußballgeschäft interessiert, für den ja, ist das eine gute Möglichkeit, mal so ein bisschen dahinter zu schauen, hinter Vertragsverlängerungen, Transfers und so weiter und so fort. Und natürlich auch unsere Transfers, ne?
Und zu einem legendären Doppelpass gibt's auch noch eine Geschichte im Bernabeu. Aber mehr dazu dann nächste Woche, ne? Ein kleiner Teaser von mir.
Boah.
Gern geschehen.
Fantastisch. Ja gut, dann reicht's auch jetzt wieder, ne? Würde ich sagen. Ja,
auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hau mir jetzt noch ein paar Weihnachtsplätzchen rein.
Mach das. Hast du dir verdient. Hast gut gearbeitet.
Und verabschiede mich hier recht herzlich von dir und bedanke mich für das tolle Gespräch.
Felix, es war mir ein Fest, wie immer.
Ja, auf Wiederhören.
Schöne Grüße nach Braunschweig, schöne Grüße zu Hause und an euch.
Ebenfalls.
Bleibt gesund da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Sonos.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.